Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dass Sie manchmal auch solche Anrufe kriegen. Bei mir war das erst kürzlich mal wieder, da hat jemand angerufen, mitten im Alltag, und hat sich am anderen Ende der Leitung eine freundliche Stimme gemeldet, ein Service-Mitarbeiter, der mir angeboten hat, aus einem Problem zu helfen, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es habe. In dem Fall ging es irgendwie um meinen Computer, und er hat gemeint, mir erklären zu müssen, was da alles problematisch wäre und wie er mir da jetzt raushilft. Und dann habe ich gemerkt, wie ich während dem Telefonat plötzlich ganz unsicher geworden bin. Stimmt es eigentlich, was der mir da erzählt? Oder ist es eine von diesen Fallen, von denen man immer wieder hört? Dass da einer einem was Böses will eigentlich und aber ganz blumig klingt und ganz hilfsbereit klingt. Man hat einfach schon zu viele Geschichten gehört, wo jemand ausgenutzt worden ist mit so einer Masche. Oder auch im Postfach, bei den E-Mails, finde ich gerade ganz viele E-Mails, die mir sagen, was ich alles gewonnen hätte. Und man weiß aber ganz genau, wenn ich da draufklicke, dann kommt wahrscheinlich kein großer Gewinn dabei raus, sondern dann hole ich mir irgendwas, was nicht so gut für mich ist. Oder im normalen Briefkasten am Gartenzaun draußen, da gibt's sowas ja auch. Tolle Versprechungen, was man alles billig kriegen kann und kaufen kann, aber eigentlich geht's denjenigen, die das da uns weitergeben, gar nicht drum, dass uns damit Gutes zu tun, sondern die wollen sich selber Gutes tun. Sowas gibt's immer mal wieder. Man ist skeptisch geworden in unserer Zeit, weil hinter solchen blumigen Worten ganz oft Fallen lauern. Und vielleicht sind Sie selber auch schon mal reingefallen auf so eine Falle oder haben erlebt, wie das Vertrauen missbraucht worden ist, wenn man zu leichtgläubig ist. Da schwimmt so ein bisschen die Frage immer mit, will der am anderen Ende der Leitung oder der mir was anbietet, will der mir eigentlich Gutes oder will der mir Böses? Das ist irgendwie mit dabei, im Hintergrund. Und in unserem Predigttext schwingt diese Frage auch mit. Da geht es um eine Begegnung und im Vorfeld ist diese Frage das Entscheidende. Will der uns eigentlich Böses? Die Brüder vom Josef, um die geht's. Die sind skeptisch geworden. Will ihr Bruder Josef ihnen eigentlich Gutes oder Böses? Sie sind mit Recht skeptisch geworden, denn sie selber waren es ja, die ihm Böses getan haben. Die haben ihn verkauft, die haben ihn für tot erklärt und bloß weil sie Hunger hatten und weil eine Hungersnot in ihrem Land war, sind sie vor ihm zu Kreuze gekrochen. Sie sind im Auftrag ihres Vaters nach Ägypten gegangen, um dort Korn zu erbitten und sind dabei ihrem Bruder Josef begegnet, nach langer Zeit. Und der Vater, der war das Wichtige in dieser Begegnung, denn der war das Bindeglied. Auch in allen persönlichen Verwerfungen, in allem, was da schiefgelaufen ist, war der Vater der sie zusammengehalten hat. Und jetzt ist der Vater Jakob gestorben. Und damit gleichzeitig auch die Sicherheit, dass Josef seinen Brüdern gebogen bleibt. Und da stellen sich die Brüder genau diese Frage, will der uns jetzt eigentlich noch Gutes, wenn der Vater nicht mehr da ist? Oder sind seine wortgewaltigen Aussagen von gestern die schon heute nicht mehr gelten? Das lernen wir ja gerade, wie schnell das gehen kann, dass Präsidenten und Kanzler ihre so unerschütterlich erscheinenden Meinungen ganz schnell auch mal ändern können. Sind das hohle Phrasen auf einmal, wenn sich die Situation ändert? Oder säuselnde Worte, hinter denen sich vielleicht sogar eine Falle verbirgt, die Falle der Rache? Mit diesem Gefühl gehen sie auf Josef zu. 1. Mose 50 ist heute unser Predigtext. 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Und dort steht Folgendes. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef diese Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und für eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. eigentlich, liebe Gemeinde, eigentlich ist es ein bisschen feige, was die Brüder da machen. Die haben Angst, ob der Josef auf einmal gegen sie ist, und dann schicken sie eine Nachricht und tun so, als hätte der Vater Jakob vor seinem Tod drum gebeten, dass er doch vergeben soll. Warum machen sie das? Die machen das nur, weil sie Angst haben, dass er ihnen was Böses tut, dass er Rache übt, dass er Vergeltung übt für das, was sie ihm angetan haben, jetzt wo der Vater nicht mehr da ist. Und Josef hätte ja tatsächlich allen Grund dazu. Also in der Zeit damals, da war, dass man Nachsicht übt und verzichtet, auf Rache verzichtet, das war damals noch kein Wert, der wirklich hoch angesehen war. Das war damals noch nichts so Bedeutendes wie heute. Damals wäre das übliche Verhalten Vergeltung gewesen. Wenn einer einem was Böses getan hat, dann wird es vergolten. Nach dem Alten Testament nicht mehr wie das Gleiche, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ja schon eine Einschränkung, dass man dem anderen nicht mehr Böses antut, aber Vergeltung war damals üblich, immer noch. Und deshalb ist die Sorge der Brüder schon berechtigt irgendwie. Josef könnte ja Vergeltung üben. Auch, dass sie dem Braten nicht so richtig trauen, dass er sich ihnen zu erkennen gegeben hat und sich versöhnlich gezeigt hat, das kann man bei ihrer Vorgeschichte schon irgendwie verstehen. Und Josef spürt genau diese Angst und diese Sorge. Und deshalb muss er wohl auch weinen. Was Josef dann sagt, finde ich, das ist der Satz, der für uns vorbildhaft sein kann. Der sagt nämlich, habt keine Angst, bin ich etwa an Gottes Stelle? Das ist der entscheidende Punkt. Josef, der nimmt nicht sich selber und seine Enttäuschung und auch nicht das Leid, das er durch die Brüder erfahren musste. Er nimmt nicht seine ganze Leidensgeschichte und Lebensgeschichte zum Maßstab dafür, wie er ihnen begegnet. Denn dann würde wahrscheinlich tatsächlich Vergeltung dabei rauskommen. Das würde zumindest menschlich das Naheliegendste sein. Aber wenn er das täte, würde er sich gleichzeitig an Gottes Stelle setzen. Und das tut er nicht. Josef akzeptiert Gott als den, der höher steht, über ihm und über den Brüdern. Er akzeptiert Gott als den, der allein für den Umgang mit Sünde und Schuld zuständig ist. Er nimmt eben nicht das Heft selber in die Hand und übt nicht Selbstjustiz. Vielleicht hat man so das Gefühl, dass das irgendwie für uns heute gar kein so ein relevantes Thema mehr ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich. Menschen sind heute auch so selbstbewusst und vielleicht manchmal auch so selbstherrlich, dass sie sich ganz oft schnell selber zum Richter machen über andere. Man kann das immer wieder hören, auch heute in unseren Tagen, in besonders harten Meinungen oder harten Worten, vielleicht sogar manchmal den eigenen, wenn man über sich überrascht ist, was für harte Worte man sagen kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist wahrscheinlich keiner von uns so heilig, dass er nicht mal irgendwann in seinem Leben einen Schmerz erlebt hat oder eine Enttäuschung, vielleicht auch eine Wut, dass er verletzt oder vernachlässigt oder vergessen worden ist, als dass nicht dieser Gedanke irgendwann mal gekommen ist, der in Richtung Vergeltung drängt. Den anderen mal spüren lassen, wie sich das anfühlt, dieser Schmerz. So ein fieser Gedanke, der kommt immer wieder klammheimlich und manchmal tarnt er sich auch noch pädagogisch mit dem Anstrich, dass der andere ja auch was lernen muss und dass man ihm mal zeigen muss, wie sowas sich anfühlt. Wir machen uns manchmal selber zum Richter. Und man kann ja, in diesen Tagen hat man es ja gesehen in Hamburg, in den Straßen, was passiert, wenn man meint, dass man das den Großen mal zeigen muss. Das kommt dabei raus. Das hat mit sachlichem Protest und Meinungsäußerung ja nichts mehr zu tun, was dort passiert. Das ist kein Beitrag zu dem Schwerpunktthema, dass man Menschen in Afrika unterstützen will, wenn man Autos anzündet und wenn man meint, selber alles besser entscheiden zu können als die, die da die 20 größten Staaten vertreten und um einen Tisch sitzen. Selbst wenn man durchaus anderer Meinung ist, kann man nicht auf diese Weise damit umgehen. Der Josef fragt seine Brüder, bin ich etwa an Gottes Stelle? Bin ich der Richter ist, der entscheidet? Er ist eben nicht. Er stellt sich nicht über seine Brüder. Er übt eben nicht Vergeltung. Er kommt gar nicht auf die Idee. Auch wenn es sogar gerechtfertigt gewesen wäre. Er will eben nicht das über sein Handeln bestimmen lassen, was alles schwierig war und was er alles hat erdulden müssen. Nicht seinen Schmerz und nicht seinen Frust von damals, sondern er sagt ganz bewusst, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Dieser Blick, das ist, glaube ich, das Entscheidende beim Josef. Josef sieht das Gute, das Gott in ihm durch all das Schwere geschenkt hat. Und dass er das sehen will, was Gott ihm Gutes schenkt in dieser ganzen schwierigen Geschichte, das ist seine Entscheidung, dass er das so sehen will. Das ist eine ganz bewusste Sichtweise seines Lebens. Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Gott hat letztlich Gutes ins Leben von Josef gelegt. Es hat er nicht gleich gemacht. Da war viel nicht gut in diesem Leben. Josef wird, als er damals im Brunnen gesessen ist oder als er als Sklave hinter den Kamelen durch die Wüste herziehen musste, da hat er vielleicht auch mit Gott gehadert oder zumindest gefragt, was es denn soll. Und dann ist er an dem Hof des Pharao gekommen, aber dann kam der nächste Rückschlag, als er wegen der Frau des Potiphar ins Gefängnis musste. Das sind schon viele Dinge, die nicht gut gewesen sind in seinem Leben. Und trotzdem kann er am Schluss sagen, Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Er sieht eben das, was Gott Gutes gemacht hat. Dass der Pharao ihm vertraut hat, als er dessen Träume gedeutet hat. Dass durch seine Führung viele Menschen vor dem Hungertod bewahrt worden sind, das ist gut. Dass er seinem Vater und seinen Brüdern nochmal begegnen konnte, ist auch gut. Nur weil Josef das sieht, was Gott Gutes in seinem Leben bewirkt, nur deshalb ist sein Zuspruch der Versöhnung an seine Brüder keine Falle. Wenn er bei dem stehen geblieben wäre, was die Brüder ihm alles Böses getan haben, wenn er nur das in seinem Leben sehen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht versöhnlich ausgegangen. Und das ist für mich der Schlüssel von dieser Versöhnungsgeschichte. Das ist für mich der Grund, warum es überhaupt zur Versöhnung kommen kann. Echte Versöhnung, finde ich, ist nur da möglich, wo man auf Gottes Handeln sieht. Auf das, wie Gott ist und auf das, was Gott tut. Auch das, was er uns Gutes tut. Gott gedachte es gut mit uns zu machen. Er hat uns doch selber Versöhnung geschenkt. Dort, wo man eigentlich auch Vergeltung nicht widersprechen hätte können. Gott hat uns versöhnt, weil er es gut mit uns machen will. Er hat uns versöhnt durch Christus am Kreuz, durch den Gottessohn. Da hat er jedes Sühnopfer unnötig gemacht, weil die Versöhnung ein für alle Mal gilt. Wenn man das sieht, was Gott einem Gutes getan hat, dann ist Versöhnung tatsächlich möglich. Selbst in schweren Situationen, selbst wenn man viel Schmerz hat, schon tragen müssen. Vielleicht haben Sie mitbekommen, diese Woche war die Landessynode bei uns in ihrer Nähe in Reutlingen, die Landessynode von unserer württembergischen Landeskirche hat da getagt und da gab es einen Schwerpunkttag am Freitag zum Thema Rechtfertigung heute. Vielleicht haben Sie es auch in der Zeitung gelesen, da war der Ministerpräsident Kretschmann unter anderem da und er hat auch einen Vortrag über Rechtfertigung gehalten. Ganz interessant, dass ein Ministerpräsident über Rechtfertigung spricht. Und darin hat er gesagt, dass die protestantischen Kirchen die Rechtfertigung aus Gnade ja quasi erfunden hätten. Das ist jetzt wirklich nett eigentlich, wenn ein Katholik das anerkennend sagt vor der evangelischen Synode. Ihr habt die Rechtfertigung aus Gnade erfunden. Es stimmt allerdings nicht so richtig. Denn erfunden hat die Rechtfertigung aus Gnade Gott selber. Er ist der, der gnädig ist und der uns versöhnt, der uns rechtfertigt und der uns gerecht spricht. Das haben dann viele andere erkannt. Paulus hat es gepredigt und in Briefe geschrieben. Martin Luther hat diese Rechtfertigung wiederentdeckt, für sich ganz persönlich. Und wir dürfen sie uns auch heute wieder ins Leben sprechen lassen und auch anderen gegenüber leben, so wie das Josef eben auch getan hat. Rechtfertigung heute passiert da, wo Versöhnung passiert. Und Versöhnung passiert da, wo wir uns nicht zum Richter über andere machen. Auch nicht zum Richter über andere, deren Verhalten Unrecht war uns gegenüber. Das ist nicht so ganz einfach. Man braucht Unrecht deshalb nicht verschweigen oder kleinreden, weil das wäre genauso falsch. Man darf wohl benennen, was einen schmerzt und was nicht gut ist im Leben. Aber wir sollten es nicht zur Grundlage werden lassen für das, wie wir anderen begegnen. Der Josef macht es ja auch nicht. Josef sagt ganz klar, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das ist so und das bleibt auch so und das ist nicht mit einem Mal weg. Ich habe allerdings heute den Eindruck, dass man genau diesen Blick, das was alles schmerzhaft im Leben ist, dass man dem heutzutage einen ganz großen Raum im eigenen Leben einräumt. Dass man das immer mehr in den Mittelpunkt drückt, was alles schlecht ist und böse ist im Leben. Dass man sich heute viel zu sehr von dem leiten lässt, was schlimm ist. Also in den Medien sowieso, da ist es die bestimmende Sichtweise, da wird immer über das Böse berichtet, über selbstsüchtige Firmen, über böse Politiker, über das Chaos, jetzt in diesen Tagen über die Polizei, die sich scheinbar nicht richtig verhalten hat, wie auch immer. Da wird ganz schnell alles, was schlecht und böse ist, in den Mittelpunkt gerückt. Aber ich erlebe das nicht nur in den Medien, sondern auch im Umgang mit Kollegen zum Beispiel. Wenn die immer betonen, wenn man sie fragt, wie geht's dir gerade? Ach, es ist alles ganz schlimm und wie alles, was alles böse, wer ihnen böse mitspielt und so weiter. Da denke ich, Mensch, warum kommt man da so schnell auf das immer? Oder auch bei Menschen, die über die Kirche reden, hört man das ganz schnell, was sie für schlechte Erfahrungen gemacht haben oder was sie alles nicht richtig finden an Kirche. Das bestimmt die Sicht. Und ich glaube, in unserem Leben ist es ganz oft auch so, dass man ganz schnell dabei ist, das hervorzuheben, wo einen jemand ungerecht behandelt hat, wo man sich diskriminiert gefühlt hat oder hätte fühlen können oder wo einem was Schmerzvolles zugefügt worden ist, irgendwo, wo was nicht gut ist im Leben. Wenn das das Fazit ist beim Blick auf das Leben, dann ist es auch das Ergebnis einer Entscheidung für diese Sichtweise, dass man das so sehen will. Was wir von Josef lernen können, ist das, dass wir daneben auch sehen, aber Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Trotzdem, trotz allem Schweren, Gott versöhnt mich durch Christus auch mit dem Schwierigen in meinem Leben. Die Versöhnung Gottes schließt es mit ein. Er kann machen, dass Wunden heilen, dass seelische Schmerzen nicht chronisch werden. Er kann machen, dass Beziehungen nicht auf Dauer zerstört bleiben. Er kann Hoffnung schenken, wo eigentlich sonst nur Enttäuschung übrig bleiben würde. Er kann vor Verbitterung bewahren. Er kann das steinerne Herz aus uns nehmen und uns ein fleischernes, ein neues Herz geben. Das kann er tun und das tut er. Gottes Versöhnung für uns ist ein Geschenk und keine Falle. Kein egoistischer Gedanke oder Hintergedanke treibt Gott dazu, uns Gnade anzubieten. Es ist allein seine Liebe zu uns, die uns rechtfertigt und die uns gerecht spricht. Er spricht uns gerecht. Das kann einen heutzutage skeptisch machen. Da könnten wir ja genauso fragen wie die Brüder vom Josef: Mensch, warum ist Gott so großzügig mit diesem Angebot? Verfolgt er heimlich andere Ziele? So ein bisschen wie der Gedanke von dem älteren Sohn in dem Gleichnis, das wir gerade vorher gehört haben. Der sagt ja auch, der Bruder, der hat das Fest doch eigentlich gar nicht verdient. Der hat es gar nicht verdient, dass der Vater ihn wieder Sohn nennt. Als Diener könnte er vielleicht da arbeiten, aber eigentlich hat er es nicht verdient, nach allem, was er getan hat. Warum, Vater, warum schenkst du ihm so ein großes Fest? Gott tut es aus Liebe, ohne Hintergedanke, weil es sein Sohn ist. Und er schenkt uns das, weil wir seine Kinder sind. Ich komme nochmal zum Ministerpräsident Kretschmann in seiner Rede vor der Synode. Da hat er nämlich auch gesagt: Wenn ich als Politiker scheitere, dann kann ich keine Gnade von den Wählern erwarten. Da zählen nur Ergebnisse. Aber als Christ weiß ich, dass ich vor Gott und als Mensch nicht scheitere. Das hat für mich etwas sehr Befreiendes und Entlastendes. So hat er es gesagt. Vielleicht stehen wir vor Gott ein bisschen so wie die Brüder vor Josef. Mit dieser Frage im Hinterkopf: Will der uns wirklich nur Gutes? Kann das wahr sein? Dann dürfen wir heute und in diesem Reformationsjubiläumsjahr ganz besonders uns einmal mehr zusagen lassen, dass Gott uns versöhnt hat, aus Gnade. Und es tut gut, wenn man sich das zusagen lässt. Jawohl, du bist versöhnt. Kein Vorwurf. Für nichts. Und dann dürfen wir auch Versöhnung weitergeben. Vielleicht stehen wir vor unseren Mitmenschen manchmal ein bisschen so, wie der Josef vor seinen Brüdern gestanden ist. Mit dem Blick darauf, dass Gott es gut mit uns gemacht hat. Und wenn wir diesen Blick haben, dass wir das Gute noch sehen, dann kommt auch die richtige Reaktion dabei raus. Weil nämlich Gott uns versöhnt hat, deshalb kann ich es auch tun. Dann können wir sagen, so wie der Josef: Hab keine Angst, ich will nicht vergelten, sondern ich will versöhnen. Ohne Eigeninteresse, ohne heimlichen Hintergedanken. Das kann ich, weil Gott mir Versöhnung geschenkt hat. Dort, wo das passiert, wo Versöhnung gewährt wird, da geben Christen das Evangelium weiter. Ich weiß, es ist keine ganz kleine Aufgabe, mit der ich Sie heute aus diesem Gottesdienst entlasse und die ich Ihnen mitgebe. Versöhnung zu leben, auch da, wo man Schmerz oder Unrecht erfahren hat. Das geht nicht, indem man sich einfach nur dazu selber überredet und sich anstrengt. Das geht auch nicht, indem man für sich eine fromme Pflicht daraus macht, indem man sich sagt, ich muss versöhnlich leben und muss mich anstrengen, das zu tun. So geht's nicht. Aber es geht, wenn man auf die Versöhnung schaut, die Gott einem geschenkt hat, dass er uns Gutes will. Dann geht es. Und das ist der Schlüssel. Das ist sein Geschenk und das ist gleichzeitig eine Aufgabe für uns. Und dann dürfen wir sicher sein, jeden Schritt, den wir gehen, jeden Schritt der Versöhnung, den wir mit anderen gehen, oder auch mit unserem Leben, jeden Schritt geht Gott mit. Denn auch darin gedenkt er es gut, mit uns zu machen. Amen.